Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Britta Waldschmidt-Nelson. Sie ist Historikerin an der Uni Augsburg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen, Herr May.
Frau Waldschmidt-Nelson, wir haben jetzt viel über die Außerordentlichkeit dieses Ereignisses gesprochen. Ein Fall, den es so noch nie gegeben hat, ist tatsächlich Donald Trump, ein Präsident, der gerade mit dem Blick auf die Historie, auf die lange Historie der USA, jegliche Grenzen sprengt?
Ich glaube schon, dass er das tut, weil einfach es gab zwar ja schon in der Vergangenheit mehrfach den Fall, dass ein Präsident die Wahl gewonnen hat, der nicht die Mehrzahl der populären Stimmen hat, also der Popular Vote hatte, der Stimmen allgemein. Aber es hat noch kein Präsident mit dieser Konsequenz, wie er das jetzt tut, vorher quasi die Legitimität des ganzen Wahlsystems angezweifelt. Er hat ja wirklich seine Anhänger, wie auch gerade Herr Hart schon sagte, seit Wochen darauf gedrillt, die Wahl nicht anzuerkennen, vor allem die Briefwahlstimmen nicht, wohl wissend, dass deutlich mehr Demokraten mit Briefwahl abgestimmt haben als Republikaner. Und dass er sich jetzt quasi schon zum Sieger erklärt hat, obwohl völlig klar ist, dass halt die Auszählung der Briefwahlstimmen in Wisconsin und Pennsylvania, zwei ganz entscheidenden Swing States, noch aussteht, das ist halt symptomatisch dafür, dass er die Legitimität eigentlich des Wählerwillens nicht anerkennen will, sondern dass es ihm darum geht, an der Macht zu bleiben.
Mit Blick auf die amerikanische Geschichte nochmal, wie außergewöhnlich ist eigentlich diese Polarisierung, diese Unversöhnlichkeit der Lager für die USA?
Ja, ich glaube, wir tendieren dazu, das immer in der Einmaligkeit ein wenig zu überschätzen. Also wenn man jetzt, ist es natürlich richtig zu sagen, dass das Land wahnsinnig gespalten ist gerade. Aber wenn man auch nur ein bisschen mal zurückguckt in der Geschichte in die 60er Jahre, würde ich mal sagen, dass während dieser Zeit damals der Bürgerrechtsbewegung und des Vietnamkriegs die Spaltung mindestens genauso schlimm war im Land. Also wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, damals the Long Hot Summer of 67, ja, wo in vielen verschiedenen amerikanischen Städten eben durch Race Riots ganze Stadtteile in Flammen standen, viele hundert Leute gestorben sind oder auch die Vietnamkriegsproteste damals in Chicago bei der Democratic Convention, wo es wirklich bürgerkriegsartige Verhältnisse gab und die Polizei da mit Tränengas und Knüppeln und Panzern gegen die Demonstranten vorgegangen ist. Damals waren die Auseinandersetzungen und die Spaltung im Land, denke ich, genauso schlimm. Man hat es nur nicht ganz so doll mitbekommen, weil eben die sozialen Medien noch nicht existierten. Die Sachen, die das heute so, sag ich mal, krasser noch erscheinen lassen, ist eben, dass solche Vorfälle wie zum Beispiel rassistische Polizeibrutalität, wir denken an den Tod von George Floyd, dass das eben mit dem Handy mitgefilmt wird und dann online sichtbar ist für die ganze Welt, lässt das Ganze noch viel krasser erscheinen, als es jemals war. Aber ich würde behaupten, die amerikanische Gesellschaft hat auch in der Vergangenheit solche Spaltung erlebt. Wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, muss man ja an den Bürgerkrieg nur erinnern.
Aber so weit ist es noch nicht.
Sie haben es trotzdem geschafft. Nee, und das Land hat es trotzdem geschafft, hinterher wieder zusammenzukommen. Ja. Deshalb denke ich auch jetzt auch nach dieser Wahl, es könnte brenzlig werden. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht eventuell Ausschreitungen geben wird, insbesondere dann, wenn halt Joseph Biden die Wahl gewinnen sollte und dann einige dieser bis an die Zähne bewaffneten Trump-Anhängertruppen losschlagen. Aber ich glaube trotzdem, dass danach irgendwann wieder Ruhe einkehren wird.
Unser Korrespondent Thilo Kössler hat von einem riesen Stresstest für dieses System der Checks and Balances, also der gegenseitigen Kontrolle der demokratischen Institutionen, gesprochen. Wie stark ist dieser Stresstest für dieses System und hält es stand am Ende?
Dieser Stresstest ist wirklich besonders eklatant, weil auch es von Anfang an eine Strategie von Donald Trump war, zu versuchen, auf die Gerichte, also die Berufungsgerichte, die Bundesberufungsgerichte und den Supreme Court Richter zu bringen, die extrem konservativ sind und von denen er dann auch erwartet, ja geradezu verlangt, er hat das ja öffentlich gesagt, dass die im Zweifelsfall dann hinterher so abstimmen, auch wenn es um die Legitimität von Wahlergebnissen geht, wie er das gerne möchte. Er hat also praktisch die Unabhängigkeit der Justiz, die ja wirklich eine der fundamentalen Errungenschaften auch ist, der amerikanischen Revolution, in Frage gestellt. Und das stimmt schon auch bedenklich, weil hier ein Mann also Präsident ist, der praktisch die Verfassung nicht wirklich respektiert.
Joe Biden, der Herausforderer, sagt, Democracy is at stake. Also die Demokratie ist in Gefahr. Bei einer Wiederwahl Trumps, sehen Sie das auch so, wenn er sich tatsächlich wie auch immer durchsetzt und am 20. Januar wieder vereidigt wird?
Naja, sagen wir so, wenn er jetzt tatsächlich sämtliche Swing States, die noch ungewiss sind, also nehmen wir jetzt mal an Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, wenn Trump es schaffen sollte, die alle zu gewinnen, dann ist er legitim wiedergewählt worden, auch wenn natürlich dieses ganze Electoral College aus unserer Sicht auch schon inhärent etwas Undemokratisches an sich hat, weil es die kleinen Staaten sehr stark bevorzugt. Aber wenn es tatsächlich so wäre, dass er es schaffen könnte, nehmen wir jetzt mal an, Pennsylvania würde an Biden gehen nach Auszählung der Briefwahlstimmen, die vermutlich bis Freitag dauern wird, schätze ich jetzt. Wenn er das dann gerichtlich angreift und damit durchkäme, dann wäre tatsächlich die Demokratie in Gefahr. Aber ich würde das auch noch mal in Frage stellen, denn selbst wenn der oberste Gerichtshof jetzt mit Amy Coney Barrett noch eine stärker zementierte konservative Mehrheit hat. Es hat sich ja gerade schon bei der Entscheidung des Supreme Court gezeigt, bei der Frage, die Republikaner hatten ja verlangt, dass in Pennsylvania die Briefwahlstimmen, auch die, die vor dem 3. November abgegeben wurden, so die noch nicht ausgezählt sind, dass die dann nicht mehr ausgezählt werden dürfen. Da hat der Supreme Court entschieden, und Trump war darüber sehr empört, dass diese Stimmen noch 3 Tage nach dem 3.11. ausgezählt werden dürfen. Mhm. Und das zeigt auch, dass in diesem Fall das Gericht nicht so gehandelt hat, wie das Donald Trump gewünscht hat. Und ich würde sehr, sehr hoffen und wünschen, dass sich das Gericht, auch die konservative Mehrheit, jetzt diese Unabhängigkeit bewahrt. Mhm.
Was sind die Republikanische Partei unter Donald Trump für eine Partei? Sind sie Donald Trump mittlerweile absolut ergeben?
Naja, sagen wir so, er hat sie unter Kontrolle und deshalb sind ja auch, das ist auch ein ganz neues Phänomen, es gibt ja dieses Lincoln Project und viele andere Initiativen von ehemals republikanischen Aktivisten, viele ja auch Berater von vorherigen republikanischen Präsidenten, die sich jetzt ganz klar gegen Trump gestellt haben. Es gibt viele, die sagen, wir sind konservativ, wir sind Republikaner, aber Trump ist das nicht. Trump ist ein Populist, der einfach dieses Amt auch nicht würdig ausführen kann und stellen sich dagegen. Es ist aber so, dass er ist schon, sag ich mal, ein sehr genialer Manipulator und er hat die Mehrheit der Partei fest im Griff. Die hatten ihn ja nicht von Anfang an unterstützt. Wir erinnern uns 2016, er hat sich ja praktisch gegen den Widerstand der etablierten republikanischen Partei an die Spitze gekämpft. Und daraus würde ich aber auch im Kehrschluss schließen, wenn er die Wahl jetzt verlieren würde, werden die Republikaner ihn auch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Mhm.
Wobei gerade die republikanischen Wähler, die Kernwählerschaft, die steht ja geschlossen hinter Trump. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sich kein republikanischer Politiker, selbst wenn er die Nase rümpft, es sich leisten kann, sich von Trump abzuwenden.
Ja, aber nicht unbedingt die ganze republikanische Kernwählerschaft. Trump hat ja 2016 deshalb gewonnen, weil es ihm gelungen ist, viele dieser disgruntled Lower-Middle-Class-Leute auf seine Seite zu ziehen, ja, die im Rust Belt und andere, die eigentlich traditionell eher demokratisch gewählt haben. Und es gibt durchaus republikanische Stammwähler, die jetzt eben nicht, sag ich mal, zum rechten evangelikalen Flügel gehören, denen das nicht gefällt, ja, dass Trump da so populistisch agiert. Und es gibt auch viele Republikaner, die zum Beispiel eine ganz andere Vorstellung von einer sinnvollen Außenpolitik haben, als Donald Trump die jetzt praktiziert hat.
Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin an der Uni Augsburg, war das zu den Wahlen in den USA. Frau Waldschmidt-Nelson, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Mayer.